Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 2521 und wieder mal aus der Kategorie der Sonderfolgen. Heute geht es, falls ihr es nicht schon im Titel gelesen habt, eures Podcatchers, ja, um das Thema Glasfaser. Was das genau ist, woher das kommt, wohin das Glasfaser gehen mag, hoffentlich auch bald in eure Wohnung und euer Empfangsgerät, logischerweise. Darüber habe ich unter anderem mit dem Gordon und dem Henning von AVM gesprochen. Nachdem wir im letzten Sommer über Wi-Fi 6 gesprochen haben, geht es jetzt eben mit einem neuen Thema weiter, mit dem Thema Glasfaser. Und da versuchen wir, ein paar Themen aufzurollen, eben woher das Glasfaser kommt, wie das Ganze funktioniert, was es da für verschiedene Technologien eventuell gibt und so weiter. Aber ich würde jetzt euch nicht mehr länger aufhalten und direkt in die Folge hüpfen lassen, würde ich doch sagen. Aber einen habe ich noch ganz kurz, genau, den muss ich noch einschieben. Aufgezeichnet haben wir die Sendung am 20. Mai. Kurze Zeit später hat der Schweizer Provider Init7 ein komplett neues Angebot online gestellt und das hat es in sich. Das muss man vielleicht noch ganz kurz erklären. Da geht es nicht mehr um lächerliche und ich sage jetzt nochmals extra, das ist in Klammern, also geschrieben oder gesprochen, besser gesagt, 1 Giga oder 10 Giga synchron. Nein, da hat man jetzt ganze 25 Giga synchron, welche man bestellen kann, sofern das die Technik und der Anschluss hergibt. Und was da genau gegeben sein muss, darum geht es eben in dieser Sonderfolge auch ein bisschen. Aber zum Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, gab es die Leitung noch nicht. Aber ihr könnt euch das nachher sicherlich denken, wenn wir darüber sprechen. So, jetzt aber los bitte. Somit, Gordon, für all diejenigen, die die Folge mit dir vorab noch nicht gehört haben, stell dich doch kurz mal vor und nachher gerne du gleich auch, Henning.
Ja, ich bin der Gordon, bin jetzt seit über 20 Jahren bei AVM mit dabei und kümmere mich vor allem um das Thema Trainings, Schulungen und jetzt auch mal mehr Videos auch auf YouTube.
Für euren YouTube-Kanal. Du hast heute ein bisschen Verstärkung mitgebracht.
Ja, genau, weil heute geht es ja um das Thema Glasfaser und da gibt es einen bei AVM, der hat noch deutlich mehr Expertise als ich, nämlich unseren Produktmanager für Glasfaser und das ist der Henning.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo zusammen.
Henning, stell dich doch kurz mal vor, was machst du bei AVM? Wie lange bist du bei AVM?
Mein Name ist Henning Kroll, ich bin seit auch über 20 Jahren bei AVM, habe hier im Support angefangen, habe dann Vertrieb gemacht, Provider-Vertrieb unter anderem auch eben in der Schweiz, habe lange Jahre mit der Sunrise gearbeitet, mit der Swisscom zusammen, weil wir da natürlich viel Kontakte hatten, um die Zulassungen zu bekommen für die DSL-Geräte und waren da quasi überall in der Schweiz unterwegs. Wir haben ja diverse Provider, die in der Schweiz unsere Fritzboxen auch vertreiben, an verschiedenen Anschlussarten. Und bin jetzt vor ein paar Jahren hier ins AVM-Produktmanagement gewechselt und kümmere mich jetzt hauptsächlich um die Glasfaserprodukte und noch ein bisschen um die verbliebenen Kabelprodukte. Wir haben ja noch ein paar DOCSIS-Produkte hier und da habe ich auch eine Handvoll noch Geräte am Start.
Die Langlebigkeit von AVM-Produkten unterstreicht das wieder mal.
Ja, wir haben tatsächlich, wir pflegen die ja relativ lange und wir sind jetzt gerade dabei, so ein Kabelprodukt abzukündigen, was wir, ich glaube, fast 7 Jahre draußen hatten. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
Genau, und eben mit immer wieder fleißig Updates, das ist ja auch ein Unterschied. Produkte draußen sein können sie ja
lange. Genau, letzte Runde war gerade erst, ist gerade erst durchgelaufen. Da war relativ viel Arbeit drin und die Runde läuft ja auch noch, ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber gerade erst gestern kam das nächste Update auch für die Glasfaserprodukte nochmal rein, für die Bestandsprodukte, die wir im Feld haben, die es ja auch, von denen es auch ein paar in der Schweiz gibt.
Gordon, wir haben ja schon über verschiedene Themen gesprochen, Themenfelder auch. Was wir bis jetzt eben noch nicht angesprochen haben, ist die Glasfasertechnologie. Woher kommt die? Wo ist die geboren?
Oh, wo die geboren wurde? Das kann, wenn überhaupt, wahrscheinlich der Henning beantworten. Ich bin ja vor allem sehr stark im deutschen Raum unterwegs und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, in Deutschland stehen wir da ja noch deutlich mehr am Anfang, als ihr das jetzt in der Schweiz tut. Aber Henning, weißt du, wo die Glasfasertechnologie eigentlich herkommt?
Glasfaser gibt's ja als Übertragungsmedium schon sehr lange. Ich kann mich daran erinnern, dass eins der ersten großen Glasfaserprojekte hier in Deutschland war, direkt nach der Wiedervereinigung, wurde in Berlin-Ost, also in dem Teil der Stadt, der zuvor die DDR war, ein großes Projekt gemacht und das Opal-Netz installiert. Das war dann damals das modernste Telefonnetz, das wir in Deutschland hatten. Das Problem war, kurz danach wurde so ein bisschen DSL erfunden und DSL geht nur mit Kupfer und das war eine große Herausforderung in Ost-Berlin, dann die alten Kupferleitungen irgendwie zu reaktivieren. Wir hatten ganz viele Kollegen, die einfach zu Hause überhaupt nichts hatten, weil alle hatten DSL in West-Berlin, weil da das alte Telefonnetz noch war und in Ost-Berlin gab es überall Glasfaser in den Leitungen und das Problem ist jetzt halt, die Glasfaser, die damals verlegt wurde, ist halt auch nicht die Glasfaser, von der wir heute reden für die Datenübertragung, was das Ganze dann nochmal komplizierter macht. Aber ich glaube, Glasfaserübertragung für Daten, ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe in Kiel, Norddeutschland, habe ich ein Praktikum gemacht im Landtag Schleswig-Holstein und dort waren alle Rechner über Glasfaser mit Glasfasernetzwerkkarten, LWL-Karten ausgestattet, weil die abhörsicherer waren als Kupferleitungen damals. Und also Datenübertragung für Datacenter, für entsprechende Anwendungen gibt es schon eine halbe Ewigkeit.
Ja, aber ich erinnere mich auch gut an diese Zeit, das hat ja nicht nur Ost-Berlin betroffen, das waren ja die ganzen neuen Bundesländer. Wir haben unsere große DSL-Tour gestartet und mussten dann feststellen, dass die neuen Bundesbürger da gar nicht begeistert drüber waren, was wir denen erzählt haben, weil die dieses supermoderne Glasfasernetz hatten und nichts damit anfangen konnten.
Kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, das hat nichts mehr mit dem zu tun. Was hat sich dann da geändert, außer eben, dass es von Telefon auf Datenübertragung gegangen ist?
Naja, ich denke, die Leitung an sich, die kann man schon weiter verwenden. Aber es war halt ein typisches Beispiel für, man ist deutlich zu früh gewesen damit. Das Problem halt ist, wenn überall in Deutschland DSL vermarktet wird, aber in Ost-Berlin halt nur Glasfaser rumlagen, da war es halt damals zu dem Zeitpunkt eben nicht sinnvoll möglich, das Ganze wieder umzurüsten, dass darüber dann DSL gesprochen werden kann, auch wenn die Backends natürlich alle angeschlossen waren mit Glasfasern ja auch damals schon. Ne? Trotzdem war das nicht direkt umbaubar auf oder rückbaubar auf direkte Kupferverbindung, wie wir das eben dann in der Folge gesehen haben. Man muss sich ja auch mal überlegen, das war damals eine Zeit, da waren 10 Gigabit, waren als Datenübertragung wirklich, das waren Knotenpunktanbindungen, die so schnell waren. Und heute ist es so, gerade ja auch in der Schweiz mit Salt, dass es Endkundenanschlüsse gibt, die diese Geschwindigkeit erreichen. Noch vor ein paar Jahren war das wirklich alles Backhaul irgendwie. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Netzbetreiber vor ein paar Jahren, der hatte eine 10 Gigabit Anbindung an Google. Und das war halt normal für die Zeiten, das hat auch vollkommen ausgereicht. Heutzutage hat das ein Schweizer Kunde zu Hause neben seinem Fernseher stehen.
Es ist schon verrückt, wie eben sich die Technik da in den letzten Jahren rasant entwickelt hat. Genau. Und vor allem eben, du hast gesagt, Kunde hat es, es ist auch bezahlbar.
Absolut.
Also es kann auch hin zum Kunden kann das sich leisten, wenn er dann möchte.
Genau, das ist, ich glaube, das war tatsächlich eine ziemliche Eruption, die es da gegeben hat, als Salt diesen Tarif da in der Schweiz eingeführt hat. 39 Franken, ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere an meinen letzten Schweiz-Besuch, das ist zweimal Big Mac-Menü bei McDonald's und dann hat man quasi seinen 10-Gigabit-Tarif raus. Das ist sogar für deutsche Verhältnisse billig. Hier sind die Anschlüsse wesentlich teurer.
Ja, definitiv. Das war eine Ansage. Gräme ich mich immer wieder, dass ich hier auf dem Land wohne und die Anschlüsse nicht habe. Ich habe eine lausige 1 Giga auf 1 Giga Leitung.
Naja, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland noch, ich glaube, 3 Millionen Leute unter 10 Mbit liegen. 3 Millionen Haushalte.
Eine lausige Gigabit-Leitung.
Ich glaube, Gordon kennt meine Sprüche in die Richtung langsam.
Ja. Ja, also das ist Jammern auf hohem Niveau, das können wir natürlich auch gut, aber hier ist es halt so, viel Glasfaserausbau findet tatsächlich auch auf dem Land statt, weil das ist nämlich da, wo die lokalen Netzbetreiber arbeiten und eben nicht die großen Telekoms. Es gibt ja auch in Solothurn, wo du da sitzt, gibt es ja auch einen lokalen Netzbetreiber, mit dem wir auch schon jahrelang zusammenarbeiten, der auch da viel Fiber gemacht hat. Also von daher, ich glaube tatsächlich, dass man im Moment, zumindest in Deutschland, was den Glasfaserausbau angeht, Glück hat, wenn man irgendwo im Speckgürtel wohnt, wo es eben nur DSL gibt, in Anführungsstrichen, weil da lohnt sich dann auch für einen lokalen Netzbetreiber reinzugehen mit der Glasfaser. Noch ein paar kennt ihr ja nicht, ne? Aber es gibt sowas wie EU-Subventionen, habt ihr ja zum Glück alles nicht. Und die greift man natürlich auch gerne ab, wenn man Gigabit-Ausbau machen.
Ja, du hast es angesprochen, Solothurner Betreiber, dem müsst ihr noch beibringen, was Routerzwang ist und warum das der Kunde das nicht gerne hat.
Ja, das sind diese ganzen Geschichten, das ist alles ein bisschen politisch, das ist alles nicht so einfach, aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen auspegeln. Bei uns in Deutschland ist es auch ganz extrem. Wir haben zwar europäische Gesetzgebung, da steht das alles drin. Mittlerweile sagt die europäische Gesetzgebung, aber das müssen die lokalen Länder regeln, also Deutschland, Frankreich etc. Und die können da teilweise auch ihr eigenes Süppchen kochen. Das ist etwas schwierig. Ich denke, wenn man sich alle anderen Verbindungstechnologien anschaut, wie DSL oder wie DOCSIS, also Kabelverbindung, dann sieht man auch da, wenn ihr euch zurückerinnert, ich meine, wir sind ja jetzt alle nicht mehr 25, sondern vielleicht ein bisschen älter als das. Wir erinnern uns noch, zumindest Gordon und ich tun das, an unsere DSL-Modem-Zeiten. Da gab es so einen riesen Kasten von der Telekom, den haben wir uns an die Wand gehängt. Ich weiß, die Schweizer DSL-Modems damals sahen auch nicht viel besser aus und dahinter hat man dann einen Rechner gehängt oder wenn man schon ein bisschen moderner war, vielleicht sogar einen Router und dahinter hängt dann irgendwann der WLAN-Access Point und dahinter hängt dann noch die TK-Anlage und der ganze Kram und das alles haben wir in den letzten 20 Jahren schrumpfen sehen auf ein Gerät. Das ist jetzt völlig normal, guckt euch das Programm von der Swisscom an, da gibt es einen Router mit einem DSL-Anschluss und dem Fiber-SFP oder guckt euch die Sachen von Salt oder der Sunrise an. Ist ganz normal, dass man integrierte Geräte hat und ich denke, so wie es bei DSL auch war, wird es bei Fiber auch werden, nämlich dass es völlig normal ist, dass man ein x-beliebiges Gerät an seinen Anschluss hängt und damit dann weitergeht. Und gerade auch die Swisscom ist hier vorbildlich unterwegs. Muss man sagen, sie gucken natürlich auf die Geräte drauf, sprechen eine Empfehlung aus für die Möglichkeit, das Gerät auch als Netzbetreiber einzusetzen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird ja nicht aktiv da irgendwie rumgeblockt.
Nee, bei der Swisscom, das ist das Schöne, und vor allem das Schöne, dass es ein großes Vorbild ist, der größte Provider, den wir hier haben, die haben das freigegeben. Also bei meiner Mutter konnte ich schon das Ganze, die Swisscom-Box wegschmeißen, also zurückgeben und die Fritzbox ranhängen. Und das passt. Mhm.
Entsorgen ist, glaube ich, der Fachbegriff heutzutage. Aber die Mutter hat dann einen Punkt-zu-Punkt-Anschluss oder einen von den neuen XGS-PON-Anschlüssen?
Sie wohnt noch in den Bergen. Nee, ist ein Punkt-zu-Punkt noch. Ja.
Genau, das ist ja, FTTH ist ja bei uns Fiber to the Home in der Schweiz, Fiber to the Hill. Und immerhin gibt es da, aber die Punkt-zu-Punkt-Anschlüsse haben natürlich den weiteren Vorteil, dass du da halt nicht dich groß, du hast ja eine Verbindung nur von dir zur Gegenstelle. Das heißt, da musst du auch keine große Rücksicht nehmen. Da ist es nochmal einfacher. Aber bei der XGS-PON-Entwicklung, die wir jetzt bei Salt und eben auch bei der Swisscom und der Sunrise und bei anderen sehen, da wird es dann wieder etwas komplizierter, weil da teilt sich halt der Endkunde mit anderen Kunden die gleiche Leitung.
Du sprichst ja da von AON und GPON, ist das richtig, die beiden?
Genau, also das ist ein bisschen schwierig, weil die Begrifflichkeiten gehen immer so ein bisschen auseinander. Wir haben deswegen versucht, AON zu etablieren als Begriff. Das wird eben aber auch Punkt-zu-Punkt genannt oder Active Ethernet oder es gibt noch eine Handvoll andere Begriffe dafür. Aber das ist im Prinzip das, was die Swisscom und andere in der Schweiz seit Jahren gemacht haben. Eine Glasfaserleitung vom Nutzer zur Zentrale oder zum nächsten Punkt. Und da wird sie halt terminiert, läuft in den Switch und dann geht's halt von da aus ins Netzwerk. Das ist der typische Aon, ja, Swisscom in Anführungsstrichen, Glasfaserzugang, ne? So wie wir ihn jetzt in den letzten 10 Jahren kennen. Ihr seid ja schon relativ lange dabei. Mhm.
Verstehe ich das richtig, dass du bei GPON und genannten Abwandlungen dann wie ein geschertes Medium hast, also wo ich mir dann wie, ich mag mich da an die Cablecom erinnern, mir die Leitung mit irgendwelchen Nachbarn teilen muss? Nicht, dass ich meinen Nachbarn das Internet genau. nicht gönnen möchte, aber...
Ja, es ist immer schön, wenn man sein eigenes Internet hat, das stimmt schon. Und das ist halt auch der große Vorteil von diesen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen wie bei DSL und bei Active oder bei Punkt-zu-Punkt-Glasfaser. Bei GPON und XGS-PON, das ist ja eine Variante davon, ist es tatsächlich so, dass ein Kabelstrang, nehmen wir jetzt mal das Mehrfamilienhaus in Zürich als Beispiel. Da gibt es eine Glasfaser bis in den Keller zum Beispiel und von da aus gibt es dann einen passiven Verteiler. Das ist das P in GPON, Passive. Mhm. Gibt es einen passiven Verteiler, also einfach so ein Stück Plastik, wo ein Kabel reinkommt und 16, 32, irgendwas, 64 Kabel wieder rauskommen und zu den einzelnen Wohneinheiten gehen. Und das Gleiche findet natürlich dann auch in einer Einfamilienhausgegend statt, Schweizer Berge, ein Kabelstrang, sage ich mal, geht die Straße längs und verzweigt sich dann in die einzelnen Häuser und der sammelt sich dann halt an einer zentralen Stelle und von da aus geht's dann zum Netzbetreiber. Das heißt aber auch in der Praxis, dass es durchaus vergleichbar ist, wie Stichwort Cablecom ist ja in der Geschichte jetzt nicht gerade einfach in der Schweiz mit der Cablecom. Die haben natürlich die gleichen Herausforderungen wie bei Kabel auch. Es gibt eine Grundbandbreite, die auf diesem Segment verfügbar ist und die teilt sich dann durch die Anzahl der Benutzer an demselben Anschluss. Mhm. Genau. Das heißt, das ist durchaus, das ist ja quasi die Definition von einem Shared Medium. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem in der Vermarktung. Denn ein XGS-PON-Anschluss hat eine theoretische Bandbreite. XG steht ja für 10G, hat eine theoretische Bandbreite von 10G, also 10 Gigabit. Die reduziert sich allerdings, sobald man mehr als einen Teilnehmer dran hat. Denn dann kommen noch Fehlerkorrekturmechanismen dazu und so weiter. Da sind auf einmal nur noch 8,5 oder 9 übrig, die man maximal erreichen kann. Nur noch in Anführungsstrichen, ja, gerade von unserer deutschen Perspektive aus betrachtet. Reduziert sich dann schon mal und natürlich, wenn mehr Teilnehmer dranhängen, reduziert sich das entsprechend runter auf die gleichzeitige Übertragungsmenge, die dann eben möglich ist. Und je mehr Leute auf einem Anschluss hängen, desto schwieriger wird es natürlich. Und das macht es auch in der Vermarktung schwierig, denn bei uns in Deutschland ist es so, wenn du einen 100-Mbit-Anschluss vermarktest, als Kabelnetzbetreiber zum Beispiel, musst du 110, 115 Mbit provisionieren, damit der Kunde überhaupt eine Chance hat, die 100 Mbit an seinem Anschluss zu erreichen.
Dass die wirklich ankommen beim
dass die auch tatsächlich genutzt werden können. Wenn du 100 Mbit provisionieren würdest, das ist jetzt vielleicht typische deutsche Kleckerei, sage ich jetzt mal, oder da sind wir so ein bisschen überkorrekt. Wenn du 100 Mbit provisionierst, bekommst du halt nur 95 Mbit drüber. Das ist aber nicht das, was im Vertrag steht. Und das macht es natürlich bei uns relativ schwierig, einen 10 Gigabit Anschluss zu vermarkten, wenn da überhaupt keine 10 Gigabit übertragen werden können.
Verstehe ich. Also für den Endkunden ist es weniger praktisch, wenn er GPON bekommt vom Anbieter in dem Fall.
Genau. Also so kann man das einfach sagen, ne? Punkt zu Punkt heißt immer, ich kann an meinem Anschluss machen, was ich will und das ist meine direkte Leitung zum Netzbetreiber. Punkt zu Mehrpunkt, GPON, XGS-PON heißt, ich teile mir das und das, was bei rauskommt, da weiß ich nie so genau, ist es das, was ich tatsächlich bezahle oder müsste ich nochmal ins Kleingedruckte vom Vertrag sehen und gucken, ob da vielleicht sowas drinsteht wie zugesicherte Bandbreite ist, das und das und das.
Sieht man das als normaler Kunde? Kann man das rausfinden pro Provider, wer da wo, wie, was ausliefert? In welcher Gegend?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, also bei Das könnte ich dir tatsächlich fundiert beantworten für Deutschland. Für die Schweiz kann ich es dir nicht fundiert beantworten, weil ich da die Rechtslage nicht kenne. Bei uns in Deutschland ist es so, dass ein Netzbetreiber angeben muss, welche Schnittstelle er dem Kunden anbietet. Also der muss quasi so ein Dokument haben, wo drin steht, an der Dose oder am Anschluss liegt Folgendes technisch an. Mindestgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit pro Vertragsedition und zumindest in der Theorie, in der Praxis nicht immer so, gibt es da ein Dokument, wo drin steht, das ist folgende Technologie, Doppelpunkt. Prominentes Beispiel, falls die Hörer mal Lust haben, sich das anzugucken. Es gibt eine 1TR112, das ist die Schnittstellenbeschreibung der Deutschen Telekom. Da steht auf mehreren hundert Seiten, welche Anschlusstechnologien die Telekom verwendet und was dahinter steckt. Das hilft jetzt in dem konkreten Fall wenig, weil man eben nicht weiß, welche von den Technologien habe ich denn. Und das ist auch ein Marketingproblem, zumindest in Europa weit verbreitet, ist es so, dass auch Kabelnetzbetreiber ganz gerne Glasfaser irgendwo draufschreiben, obwohl kein Glasfaser drin ist. Vodafone zum Beispiel bei uns ganz extrem macht Werbung mit Glasfasergeschwindigkeit, verteilt aber das Ganze über DOCSIS. Das heißt, für den einzelnen Kunden ist es heutzutage relativ kompliziert zu erkennen, kriege ich jetzt dies oder kriege ich jetzt das. Es ist relativ einfach bei, es gibt Netzbetreiber, da gibt es nur das, also Salt zum Beispiel, mit dem 10G-Angebot, das ist immer XGS-PON. Mhm. Und ich glaube, es gibt nur eine Handvoll GPON tatsächlich bei euch in der Schweiz. Ich glaube, wir haben das mal aufkommen sehen vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, dass es das erste GPON-Netz gab. Aber man kann das nicht so richtig ablesen an Bandbreiten oder so. Also wenn da steht ein Gigabit, wird geliefert, dann kann das Active, also AON sein, das kann GPON sein, das kann XGS-PON sein, das ist alles möglich.
Man muss doch richtig nachbohren.
Genau, das war ja eine der Herausforderungen, die wir hatten, denn wir liefern ja ein Gerät aus bei uns in Deutschland, wo 2 verschiedene Glasfasermodule drin sind. Eins für GPON und eins für AON. Und das bedeutet auch, der Kunde muss sich entscheiden, welches von beiden Modulen ist denn richtig. Ich rede seit Wochen mit unseren Kollegen aus dem Dokumentenmanagement, also die Leute, die Handbücher und sowas schreiben, wie wir diese Entscheidung für den Kunden einfacher treffbar machen. Also gibt es irgendein Merkmal, an dem man erkennen kann, was man hat? Und die schlichte Antwort ist, nein, nicht zuverlässig.
In der Schweiz, wie wird da verfahren? Ich sehe, also auf der Webseite sieht man ja die Fiber 5530 und die 5530 AON.
Mhm. Also wir haben, das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären, ich probiere das mal auf eine möglichst einfache Art und Weise. Wir haben ein deutsches Retail-Produkt, da ist AON und GPON drin. Dann haben wir überlegt, was wir ja normalerweise tun, können wir diese Produkte auch sinnvoll in der Schweiz, in Österreich etc. benutzen. Jetzt macht das nicht wirklich Sinn, in der Schweiz ein Produkt zu liefern, wo zumindest eine Verbindungsart nie verwendet wird, nämlich oder fast nie, das ist der GPON-Anschluss. Stattdessen bräuchten wir eigentlich in der Schweiz eine Fritzbox, wo ein AON SFP drin ist und ein XGS-PON-SFP, nämlich zum Beispiel für die Anschlüsse der Swisscom oder für die Anschlüsse von Salt. Das Problem dabei ist, der XGS-PON, weil diese Technologie vergleichsweise neu ist, dieser SFP kostet ungefähr 6-mal so viel wie der AON-SFP. Das würde das ganze Produkt unheimlich viel teurer machen, obwohl es gar nicht so viele von diesen XGS-PON-Anschlüssen in der Schweiz gibt. Der Ausbau oder der Umbau findet ja gerade erst statt. Und deswegen haben wir uns entschlossen in der Schweiz, weil die meisten, der überwiegende Anteil ist ein Active, also ein AON-Anschluss, Punkt-zu-Punkt-Anschluss, haben wir uns entschlossen, die 5530 erstmal in dieser Variante in der Schweiz anzubieten, denn damit treffen wir die meisten Anschlüsse. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Das ist jetzt quasi noch auf dem Zettel, wie wir das hinkriegen, falls es denn benötigt wird, auch ein XGS-PON-Modul anzubieten, denn das ist ja das Schöne an der 5530. Man kann die Dinger einfach hinten rausziehen und wechseln, wenn man eben zum Beispiel umzieht oder eine andere Verbindungsart braucht.
Ach, dass man dann mit dem Adapter das Ganze selber wechseln könnte.
Genau, das ist ja quasi der Adapter. Also früher war das ja so, man liefert eine Box aus, die kann dann ADSL und VDSL und dann liefert man eine neue Box aus, die kann dann ADSL und VDSL und vielleicht Vectoring oder 35B oder andere Verbindungsarten. Und hier ist es halt so, weil wir in ganz Europa unheimlich viele verschiedene Fiber-Technologien haben und Anforderungen daran, haben wir uns halt entschieden, dass wir das modular machen. Das heißt, in diesem Fall erkennt die Fritzbox dann, was da drin steckt für ein SFP. Das ist so ein, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, sagen wir es mal sicherheitshalber, das ist so ein, sieht aus wie ein USB-Stick, ungefähr die Größe, hat ja Anschlüsse vorne, kann man einfach in so einen kleinen Metallschacht schieben. Ihr kennt das vielleicht von dem Swisscom-Gerät, das Ding hat ja auch hinten so einen Einschub drin. Und an dieses Teil wird dann das Glasfaserkabel angeschlossen. Wichtig zu verstehen ist, das Teil, was man da hinten reinschiebt, das ist eigentlich nur ein Übersetzer von elektrischen Signalen auf Lichtsignale. Also da ist ein Laser drin, der wird eingeschaltet und die Verwaltung sozusagen, wie dieser Laser angesprochen wird und was der für Signale sendet, das findet alles auf der Fritzbox statt. Das heißt, die erkennt dann, oh ja, alles klar, ich habe XGS-PON, lädt den entsprechenden XGS-PON-Datenpfad und hat dann entsprechend diese Einstellung aktiv.
Befeuert dann das Kabel dementsprechend.
Bevor man, genau, und jetzt kommt der spannende Teil, und der ist tatsächlich nicht unwichtig. Was passiert, vielleicht auch mal eine Frage an dich, Martin, was würde passieren, wenn du eine Fritzbox nimmst die Fritzbox von deiner Mutter zum Beispiel vom Active-Anschluss und hängst diese Box mit dem Kabel an den an den XGS-PON-Anschluss der Swisscom?
Was mit der Box passiert, oder?
Oder mit dem oder Anschluss?
Mit dem Anschluss. Gute Frage.
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil ich habe auch ein bisschen gelogen. Da passiert eigentlich gar nichts, weil die XGS-PON und Active-Frequenzen sind andere. Aber Active und GPON haben denselben Frequenzbereich. Mhm. Und bei GPON ist es so, dass du dich quasi bei der Gegenstelle anmelden musst. Du musst sagen, hey, ich bin's, ich bin ein Fibergerät, ich würde gerne eine Verbindung aufbauen. Und dann sagt dir die Gegenstelle, also die Swisscom zum Beispiel, sagt dir dann, hey, pass auf, alles klar, ich kenne dich, du gehörst zum Anschluss von Martin oder von Martins Mutter. Und du darfst jetzt in mein Netz, aber ich teile dir mit, wann du zu sprechen hast und teile dir entsprechende Slots zu. Und wenn man jetzt einfach ein Gerät dranhängt, was davon ausgeht, es hat eine direkte Verbindung, das ist so ein bisschen wie bei mir, und sabbelt los, dann hört er erstmal nicht auf zu sabbeln. Und das ist halt ein Problem, weil parallel dazu laufen ja noch andere Daten über die Leitung, nämlich die Daten, die zu anderen Teilnehmern gehen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass immer aufgepasst wird, welches Glasfasergerät man anschließt und dass dieses Glasfasergerät tatsächlich auch zu der Verbindung des Anschlusses passt.
Vorab gut klären.
Genau, vorab klären oder eine Fritzbox benutzen, weil die Fritzbox ist so schlau, dass sie erstmal prüft, weil wir ja denselben Frequenzbereich haben, können wir erstmal auf die Leitung gucken und checken, laufen denn da Daten an uns vorbei? Also nehmen wir an, ich habe das Aktivmodul drin, das AON-Modul, und ich hänge das aus Versehen an der GPON-Leitung, gucken, dann laufen ja, da läuft permanent Licht dran vorbei, denn es sind ja andere Geräte am Anschluss aktiv. Und wenn wir das erkennen, dann schalten wir den Laser aus oder gar nicht erst ein in diesem Fall und signalisieren dem Kunden durch Anzeige auf der Benutzeroberfläche, Freund, das sieht aus, als ob du das falsche Modul hast, prüf doch mal bitte, welchen Anschluss du da genau hast. Hat aber den großen Vorteil, wir stören in dem Fall das Lichtsignal nicht, die anderen können weiterfunken und wir machen uns einfach aus.
Das ist angenehm, also schön vorgedacht.
Gibt weniger Stress, genau, weil wir halt genau aus diesem Grund, ne, wir wissen halt nicht genau, der Kunde kriegt halt nur schwer raus und deswegen müssen wir gucken, dass wir so ein bisschen Logik dahinter packen, damit es kein Drama im Feld gibt.
Bevor ich jetzt dann gleich zu einem sehr, sehr für mich und auch für viele unserer Hörer, die uns das geschrieben haben, wichtigen Thema komme, wie das dann im Haus weitergeht, also zu dir, Gordon, noch ganz kurz eine Frage. Wenn ich eine, ich glaube, die erste Glasfaserbox von euch war die 5490. Ist das korrekt?
Mhm.
Die hatte gerade heute das Update auf die 727 bekommen. Auf Fritzos.
Genau.
Wenn ich die aufmachen würde und parallel nebendran meine 7590 als Beispiel, sind da große Unterschiede, weil die haben ja grundsätzlich, also vom Modem her, von dem, was da drin ist, von der Technologie, oder sind die relativ ähnlich?
Es ist tatsächlich so, wenn du die 5490 nehmen würdest und du würdest die neben eine 7490 legen und guckst dir die beiden Platinen an, würdest du feststellen, es ist exakt das Gleiche, bis auf eine einzige Stelle, nämlich da, wo die Glasfaser reinkommt. Die 5490 haben wir damals gemacht, Ja, weil wir auch am Glasfasermarkt mitspielen wollten. Wir sehen, dass da viel Bewegung war drum um uns herum. In Deutschland nicht so. Wir haben vielleicht 2% Glasfaser, wenn es hochkommt. Aber um uns rum passiert halt viel und da haben wir halt die 5490 eingeführt, damit wir entsprechende Erfahrungen auch damit sammeln können, wie die Glasfaser funktioniert, was anders ist etc. Und da haben wir halt eine 7490 genommen, den DSL-Teil von der 7490 entfernt und ein Glasfaser-Frontend draufgepackt. Das heißt aber auch, die Platine an sich ist fast das gleiche und die Firmware ist fast gleich, bis auf Fiber-Modul und DSL-Modul. Das Ganze gilt für die 5530 nicht. Die ist ein bisschen anders aufgebaut. Das ist ja, die ist ja als reines Glasfaserprodukt geplant gewesen. Und ich glaube, wenn man die aufschrauben würde und das Kühlblech abnehmen würde, würde der erfahrene Mensch da schon Unterschiede erkennen, der normale Mensch nicht. Sieht aus wie jede andere Platine auch.
Gordon, es ist ja schön, wenn vom Provider eine 1 Giga oder eben die vorher erwähnte 10 Giga Leitung via Glasfaser in die Fritzbox tropft. Doch was passiert dahinter? Da kommt Ethernet raus. Also in Anführungszeichen nur Ethernet raus.
Nein, nicht nur. Aber da sehen wir schon einen großen Unterschied, was Herr Henning auch gerade gesagt hat, zu zum Beispiel den DSL-Boxen. Also man könnte ja eine 5530 jetzt vielleicht am ehesten mit einer 7530 vergleichen für DSL. Und da fällt sofort auf, die 7530 hat 4 1 Gigabit LAN-Ports. Eine 5530 hat 1 Gigabit, aber eben auch ein 2,5 Gigabit LAN-Port. Das heißt, gerade bei den Boxen für Glasfaser und auch für Cable, wo wir einfach deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen, die ja auch über 1 Gigabit hinausgehen können, ist natürlich insbesondere die Anforderung zu gucken, dass wir das dann auch ins Heimnetz verteilen können. Und deswegen haben wir sowohl bei der Fiberbox als auch bei der Cablebox der neuen ja diesen 2,5 Gigabit LAN-Port, um da schon mal prinzipiell die Möglichkeit zu haben, jo, da kann auch mehr ankommen, was dann auch per LAN ins Netz geht. Interessanter sicherlich für die meisten wird aber WLAN sein, weil die allermeisten Geräte heute ja dann doch über WLAN vernetzt werden. Und da steckt ja in der 5530 dann auch schon Wi-Fi 6 drin. Wo wir zum einen natürlich wieder eine höhere Maximalgeschwindigkeit erzielen, was aber gar nicht so sehr der Fokus von Wi-Fi 6 ist, weil wir ja weniger die Situation haben wie vor ein paar Jahren noch, wo man gesagt hat, ich habe mein eines Gerät im Wohnzimmer, mein Notebook, was WLAN-fähig ist und will das ganz schnell verbinden. Ich habe heute im ganzen Haus irgendwelche WLAN-Geräte rumfliegen und mehrere Familienmitglieder, die gleichzeitig diese Geräte nutzen. Und genau da setzt der Wi-Fi 6 an zu sagen, ja, mit Wi-Fi 6 können wir die hohen Geschwindigkeiten auch an mehrere Geräte gleichzeitig verteilen und trotzdem konstante Übertragungsgeschwindigkeiten hinkriegen, dass zum Beispiel mein Videostream läuft, aber auch schnelle Reaktionszeiten realisieren, sei es nun in einem Spiel, was ich spiele, oder aber auch, wenn ich irgendwelche Smart-Home-Geräte bedienen möchte und ich drücke auf den Taster und will, dass dann auch möglichst sofort was passiert und nicht erst irgendwie eine halbe oder eine Sekunde später.
Was ja da schon Welten sind, genau. Also von Zeit her.
Martin, darf ich kurz noch eine Frage stellen, auch weil wir hier, so bei uns ist es alles ein bisschen anders vom Aufbau her. Wie ist das in der Schweiz, eure Erfahrung mit Glasfaser? Bekommt ihr von euren Netzbetreibern die Dose für den Glasfaseranschluss in den Hauptwohnbereich oder liegt der dort, wo er für den Netzbetreiber am einfachsten zu erreichen ist? Also Haus an den Bergen zum Beispiel ist bei uns halt so, da würde die Glasfaser wahrscheinlich im Keller enden. Was natürlich deutlich ungünstig ist. Wie ist es bei euch?
Das ist ein bisschen das, was ich mitbekommen habe bei uns, unterschiedlich je nach Anbieter, der das verbaut. Bei uns jetzt, also hier in Solothurn, haben sie das da gemacht, wo vorher schon die Kupferleitung rausgekommen ist in der Wohnung. Wir konnten aber auswählen, möchten wir es da haben oder soll er irgendwas noch irgendwo sonst im Haus oder in der Wohnung anbringen.
Mhm. Okay, das klingt ja ganz gut. Also das ist ja eine der Herausforderungen, die Gordon ja eben auch angesprochen hat. Wie kriegen wir die Geschwindigkeit aus der Leitung in der Wohnung verteilt? Und je zentraler so eine der Glasfaser-Router stehen kann, umso einfacher wird es natürlich. Ne? Wenn der Router im Keller steht, darüber ist eine Stahlbetondecke, sonstige Probleme bei der Verkabelung etc., dann ist es natürlich auch nicht für Funktechnologien nicht ganz so einfach, da rauszukommen.
Genau, ne? Es gibt aber auch Regionen, wo es Anbieter gibt, die einfach sagen, wir machen ein bisschen in den Keller und dann muss man selber schauen.
Na, da hätten wir natürlich mit der 5530 auch eine sehr schöne runde Lösung, weil das Gerät an sich hat jetzt ja zum Beispiel nicht eine Ausstattung wie eine 7590. Es hat den Fokus auf Glasfaserempfang und verteilen, aber über den 2,5 Gigabit LAN-Port hätten wir ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine vorhandene LAN-Verkabelung zu nutzen oder selber zu ziehen, um dann, wie Henning gesagt hat, möglichst zentral im Haus zum Beispiel so einen Repeater 6000 zu platzieren. Der hat auch einen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, kann auch darüber mit der 5530 verbunden werden, dass er da anschlussseitig erstmal ordentlich befeuert wird und hat dann natürlich nochmal super gutes WLAN, drei Frequenzbänder ja sogar, also drei Funkeinheiten, zwei auf 5 GHz, eine auf 2,4 mit jeweils vier Antennen, also da kann man dann wirklich volle Pulle das Ganze im Netz kabellos verteilen, im Heimnetz.
Ja, auf den bin ich gespannt.
Genau, also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die Zeiten, wo man einfach die Zweidrahtleitung der Swisscom nimmt und irgendwo im Haus verteilt, mit einer Lüsterklemme oder so, die Zeiten sind definitiv vorbei.
Das hoffe ich doch, ja.
Ich habe vorletztes Jahr noch mein DSL mit einer Lüsterklemme original verlängert. Hat funktioniert.
Hat funktioniert, gut.
Naja, ich meine, diese Technologie wird halt komplexer, ne? Aber gleichzeitig soll es eben auch für den Kunden einfacher werden. Und das ist halt die Herausforderung, die wir natürlich auch als Interface zum Kunden hin irgendwie versuchen müssen umzusetzen. Ne? Und das wird halt zunehmend auch mit den Regulierungen, die es außenrum gibt, nicht einfacher. Als Beispiel, wir sollen immer schneller werden und immer mehr können, müssen aber immer weniger Strom verbrauchen. Und das ist halt nicht so ganz einfach, das alles immer in Einklang zu bringen. Das ist wie mit dem VW-Dieselskandal, ne? Der muss halt härtere Anforderungen erfüllen, sollst aber gleichzeitig mehr transportieren können. Das ist halt immer schwierig. Mhm.
Und ist da irgendwie auch ein Schritt weiter geplant? Also aktuell haben wir ja viele Leute Homeoffice und mit Corona ist man eh viel mehr zu Hause. Man geht nicht in die Ferien und dann hat man ein gewisses Budget zum die Wohnungen renovieren. Und da haben wir viele Fragen bekommen, dass sie jetzt endlich mal Ethernet verlegen möchten oder neues Ethernet. Würde es da nicht auch Sinn machen, direkt Glasfaser zu verlegen in der ganzen Wohnung und dann eine Fritzbox zu haben, die wo hinten Glas reingeht und auch wieder raus, also anstelle von Ethernet? Ist sowas?
Also aus meiner Sicht würde ich jetzt erstmal sagen, die gleiche Diskussion hatten wir vorher, ob man jetzt Cat 5 oder Cat 7 verlegt. Die spannende Frage ist ja am Ende immer, was können die Endgeräte? Also klar, ist es sicherlich nicht verkehrt, in-house eine Glasfaserstruktur aufzubauen, wenn man es kann. Dann ist man auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Andererseits muss man auch überlegen, macht es Sinn, da jetzt wirklich viel auch Geld zu investieren und Arbeit, um dann nachher seinen Fernseher anzuschließen, der ein 100 Mbit Netzwerkinterface hat. Das ist natürlich immer so eine Frage aus meiner Sicht, was plane ich in Zukunft? Wie ist mein Anwendungsfall überhaupt? Was will ich erreichen? Brauche ich für die Geräte, die ich da per Netzwerkkabel überhaupt noch vernetze, diese hohen Geschwindigkeiten oder nicht? Wer natürlich auf Nummer sicher gehen will und da vielleicht auch mit vielen Rechnern untereinander und NAS-System und so weiter arbeitet, da kann das sicherlich sinnvoll sein.
Also eben der Geek und Nerd natürlich schon eher, weil der hat solche Dinge unten stehen im Keller und möchte da eine ultraschnelle Verbindung dazu haben. Aber das andere ist, wie du gesagt hast, der normalere Kunde, der im Fernsehen ein paar Tablets hat, das Tablet, da machst du kein Glas rein im Normalfall.
Ja, es ist ganz einfach, du guckst mal auf den entsprechenden Plattformen oder bei Mediamarkt oder Amazon oder was man da so benutzt, Ricardo, man guckt sich da mal an, welche Geräte gibt es denn aktuell und wie sieht das preislich aus? Guckst du dir einen Netzwerkswitch an, der Gigabit macht, kostet der mit vier Ports Gigabit irgendwie, keine Ahnung, 8 Euro oder so, 10 Franken, weiß ich nicht. Guckst du dir einen Switch an, der vielleicht auch SFP-Ports hat, damit du eben Glasfaser abdecken kannst, bist du gleich in einer ganz anderen Region unterwegs. Das gleiche hast du auch bei Netzwerkkarten, wenn du da eine echte LWL-Netzwerkkarte, Lichtwellenleiter-Netzwerkkarte haben willst, ist es immer Spezialhardware, dann fängt das wieder an, gibt es da Treiber für und so weiter. Schwierig. Guckst du dir das bei Notebooks an, geht es gar nicht, gibt es nichts für. Deswegen, ich glaube, die Schnittstelle, die wir heute und auch in den nächsten Jahren noch aktiv verwenden werden, ist Ethernet, weil es überall verfügbar ist. Es ist billig, Die Leute kennen das, ist einfach zu verlegen, ist anspruchslos und deswegen ist es da relativ einfach.
Vor allem auch weniger anfällig vom Kabel her.
Eben, genau. Ne, also die wenn ich einen Bruch habe beim Glasfaserkabel oder das ungeschickt verlege, kann ich gleich wieder von vorne anfangen, denn die Biggeradien sind da ganz andere als bei Ethernet, wo ich immer noch eine Kupferleitung irgendwo drin habe, die relativ unempfindlich ist. Wir haben ein relativ kleines Haus mit 70 Quadratmetern, das ist jetzt nichts Großes. Ich glaube, wir haben 25 Netzwerkkabel Cat7 liegen. Davon werden, glaube ich, 3 benutzt. Aber auch die sind in der Lage, 10 Gigabit zu übertragen, wenn man das alles mal ein bisschen ordentlich macht. Es ist natürlich nicht das, was man in einem Datacenter verbauen würde, aber für den Heimnetzbereich vollkommen ausreichend. Und es gab ja immer wieder in der Vergangenheit auch Versuche, andere Technologien zu verwenden. Ich glaube, in der Schweiz auch recht prominent gab es POF, Polyoptical Fiber, also so eine Art Glasfaser ohne Glas, sondern mit Plastik. Aber auch da ist es halt so, man braucht halt ein Gerät auf der einen und ein Gerät auf der anderen Seite. Das kostet. Um dann wieder zu übersetzen auf Ethernet. Ne? Und wenn du dir die beiden Geräte sparen kannst und einfach direkt das Netzwerkkabel in die Wand steckst, naja, also aus meiner Sicht ist das schon ein deutlicher Vorteil.
Plus die Flexibilität, wenn man dann doch mal feststellt, der Fernseher würde an der anderen Wand besser aussehen, mal eben ein 10 Meter LAN-Kabel günstig kaufen und verlegen, kein Thema. Ich habe gerade das tatsächlich durch Corona bedingt auch, mache ein bisschen Musik und jetzt machen wir online immer Bandprobe und weil ich halt im Bandkeller da haben wir WLAN bisher gehabt, war gut, aber für Online-Spielen wegen Latenz nicht so richtig. Also musste da ein LAN-Kabel hin. Jetzt ziehe ich mal so ein 30-Meter-LAN-Kabel von ganz oben nach unten. Das wird dann auch von Muttern schon mal in der Tür eingeklemmt. Ist halt egal. Geht trotzdem. Mit einer Glasfaser würde ich das nicht machen wollen. Da hätte ich wahrscheinlich die 20. Glasfaser kaufen müssen, weil die einfach auf dem Weg dreimal geknickt wäre.
Und die macht die Tür dann zu, weil die Musik so schlimm ist? Oder warum macht sie die Tür zu?
Ja, das ist verschiedene Gründe, hat bestimmt nichts mit der Musik zu tun. Okay. Und das LAN-Kabel passt eigentlich immer wunderbar unter den Türen durch. Weil ich habe den großen Vorteil, dass ich eben bei Mutter im Keller haben wir unseren Bandraum, die hat da massig Platz. Aber sie ist da manchmal ein bisschen hektisch beim Tür zu machen, dann ist es noch nicht ganz ordentlich verlegt und dann ist es auch mal im Türrahmen drin. Aber das kann das ab.
Ist dann vielleicht ein 10-Giga-Anschluss geplant da in die Richtung?
Also die 3530 ist jetzt ausgestattet mit einem 2,5-Gigabit-Port, weil wir den ökonomisch sinnvoll in dieser Geräteklasse integrieren konnten. Allerdings und weil es auch so ist, dass wir zwar XGS-PON-Verbindungen können, also das, was der Sol zum Beispiel macht oder die Swisscom, die können wir uns anbinden. Wir wären aber mit dem Gerät nicht in der Lage, volle 10 Gigabit zu routen. Dafür ist das Gerät tatsächlich etwas zu kompakt gestaltet. Wir gucken uns aber natürlich an, wie das weitergeht und ich gehe ganz fest davon aus, dass wir das schaffen, in zukünftigen Fritzbox-Generationen 10 Gigabit reinzukriegen. Es ist noch nicht das ganz große Thema und die Ports sind vergleichsweise teuer. Deswegen müssen wir mal so ein bisschen gucken, dass wir da den richtigen Mittelweg schaffen und kriegen.
Abwägen, ob es passt.
Ja, genau. Gucken, ob es passt. Gucken, ob es für möglichst viele passt. Und ich denke, da ist 2,5 der Kompromiss. Und man darf ja auch nicht vergessen, 2,5 Gig für uns ist das erste neue Ethernet-Interface, das wir seit über 10 Jahren haben. Wir haben mal geguckt, der Wechsel von 100 Mbit auf Gigabit im Switch, das war bei uns die 7170, die konnte das und die ist über 10 Jahre her. Das ist also schon relativ lange und jetzt haben wir mal ein neues, also große Revolution, da sieht man auch, wie lange das dauert, aber ich denke, bis 10 Gig wird es nicht so lange dauern, aber ich glaube trotzdem, wenn das nächste Produkt, was wir planen, wird sehr wahrscheinlich noch keinen 10 Gigabit Interface enthalten, müssen wir mal sehen, aber im Moment planen wir damit nicht.
Wobei dann auch da wieder die gleiche Frage sich stellt, auch momentan sind die 10 Gigabit Switche deutlich teurer als die Gigabit, also brauchen wir uns am Ende. Was schließt man für Endgeräte an? Laufen die besser, weil jetzt ein 10G dranhängt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Und will man da schon investieren oder wartet man einfach noch, bis das alles vom Preis her auch attraktiver wird?
Genau, es spricht halt schon den Nerd an, der wirklich da das Maximum aus dieser Leitung rausholen möchte und überall verteilen will, kann.
Ja, ja, wobei, da muss man auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mal so ein bisschen die Welle flach halten. Ich glaube nicht, dass bei 10 Gig Verbindung, dass es tatsächlich Leute gibt, die Gegenstellen finden, die 10 Gig können. Das ist schon bei Speedtest schwer genug, 10 Gig anzubieten. Aber schon bei der Gigabit-Leitung, du wirst es aus deiner Erfahrung erkennen, die meisten Gegenstellen, die du ansprichst, die werden sowieso nicht in der Lage sein, den Download mit einem Gig anzubieten, sondern die liegen meistens deutlich drunter. Selbst die gecachten Sachen, also die bei deinem Netzbetreiber liegen, und die von einem Akamai-Server kommen oder von einem Google-Cache kommen, selbst die kommen langsamer an. Und ich denke, das, was Gordon vorhin zum Thema Wi-Fi 6 gesagt hat, ist nicht, die große Leitung spielt nicht im Heimnetz nicht mehr die große Rolle, sondern es spielt eine große Rolle, dass du den Speed oder die Verfügbarkeit verteilst auf alle Clients, die da sind. Und da, glaube ich, haben wir eher die Herausforderung, dass eben das in der Lage sein muss, dass wir einen Podcast hier aufzeichnen können, während eine Netflix-Stream läuft, während ein Download läuft, während irgendwas anderes noch läuft, irgendeine Smart-Home-Anwendung etc. Das ist das, was die Leute, glaube ich, heute eher im Fokus haben. Das Ganze muss so funktionieren, dass sie davon bestenfalls nichts mitbekommen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und die meisten Technologien, die wir aktuell verwenden, jetzt mal mit der Ausnahme von IPTV, das wird dann wieder, wenn die EM kommt, alles spannend. Bei IPTV haben wir halt irgendwas, was schnell und direkt da sein muss. Ne? Beim Netflix 4K-Stream, da sind die Codecs so gut, da wird so viel gepuffert, da spielt das schon fast keine Rolle mehr, ob du jetzt eine 100 Mbit-Leitung, eine Gigabit-Leitung oder eine 10 Gig-Leitung hast.
Ja, das ist dann beinahe wichtiger, dass auch da wieder von der Boxseite her das vernünftig verteilt wird, und das betrifft natürlich einmal die rein physische Ebene, also WLAN, LAN, aber natürlich auch das Routing an sich, und da sind wir ja auch gerade dran jetzt mit dem nächsten Labor, gibt es ja wieder neue Funktionen, die genau das adressiert, zu gucken, wir haben immer häufiger den Fall, dass mehrere anspruchsvolle Anwendungen gleichzeitig laufen, und wir müssen auch in dem Fall dann die verfügbare Bandbreite einfach sinnvoll verteilen, dass die alle eben auch parallel gut funktionieren und nicht, dass jetzt einer da reinhaut und sagt, weil ich jetzt aber hier einen guten Download-Server erwischt habe, mache ich alle anderen damit platt und die haben dann irgendwie Klötzchenbälle in ihrer Videokonferenz.
Genau, wenn uns Corona eins gezeigt hat, um das nochmal kurz als vielleicht unnerdiges Nebenthema zu bringen, das Thema Festnetztelefonie oder IP-Telefonie hat enorm an Traktion gewonnen. Ich kenne das von mir. Gut, jetzt wohne ich außerhalb von Berlin in Brandenburg. Ja, das ist jetzt nicht ganz Dorf, aber die Telefoniequalität ist nicht so doll. Oder wenn man sein Homeoffice im Keller hat, ist der Empfang über GSM, über Mobilfunk halt auch nicht ganz so schön. Das Thema Festnetz hat eine große Bedeutung wieder gewonnen. Es wird viel mehr Festnetz telefoniert, weil man eben auch viel mehr zu Hause ist. Und auch das muss irgendwie integriert werden und sauber funktionieren. Und da kriegen wir halt auch jetzt wieder mal einen deutlichen Schub in die Richtung.
Und neu endlich auch in Schwarz.
Ja, und schöne Anekdote dazu.
Und jetzt auch in Schwarz.
Wir haben natürlich das neue C6 im Black zu Hause. Und tatsächlich war neulich mein 16 Jahre alter Sohn, habe ich ihn erstmals dazu genötigt, dass er doch jetzt einfach mal mit dem Festnetz anrufen soll. Er wollte sich Pizza bestellen. Also das Handy hat gesagt, nee, mach mal mit dem Festnetz. Und dann hat er also das C6 genommen und hat in dem Menü die Telefon-App gesucht. Dann habe ich gesagt, nee, einfach wählen. Wie einfach wählen? Einfach diese Zahlen da unten drücken und dann wählt das Telefon einfach. Ja, so viel zum Thema Festnetztelefonie gewinnt wieder an Bedeutung.
Geräte mit Knöpfen, ja.
Ja, das ist echt nicht schlecht, Gordon. Ich hatte sonst noch die oft gestellte Frage, wo denn dieses Telefonhörersymbol herkommt, weil kein 16-Jähriger jemals einen Telefonhörer gesehen hat. Ja. Ja, aber ja, also von daher, ja, Festnetz gewinnt wieder an Bedeutung oder zumindest hat es jetzt wieder zugenommen. Und wir sehen auch offensichtlich neue Nutzer auf dem Festnetz, wenn auch mit einigen Hürden dazwischen.
Ja, einen mehr haben wir schon mal.
Ich habe schon eine Idee für ein Tutorial.
Ja, how genau. To use Festnetz, das unbekannte Wesen. Wie wähle ich eine Rufnummer ohne Adressbuch?
Ja, vielleicht noch einen kleinen Ausblick, wohin geht die Reise mit Glasfaser und wird DSL sterben? Das ist so ein hässlicher Titel, der in irgendwelchen Blogposts stehen könnte.
Clickbait. Ja. Genau, DSL ist tot, lang lebe DSL. Also aus meiner Sicht, wir haben doch in den vergangenen Jahren immer wieder diese Frage gestellt. Ne? Als ADSL anfing, wow, 768 Kilobit, mehr braucht kein Mensch. Das war schon, glaube ich, damals bei ISDN so 128 Kilobit Kanalbündelung mit Kompression, 200 Kilobit möglich. Der Vorteil von DSL ist, es ist da. Es liegt in der Wohnung, man muss nichts machen, es funktioniert. Dahinter ist eine Infrastruktur, die erprobt ist, etc. Ich glaube, das ist der große Vorteil halt von, warum wir so lange auf diesem Kupfernetz rumgeritten haben, ist, es ist einfach in der Wohnung drin und es ist einfach und robust. Das ist so wie mit Ethernet-Kabeln. Es ist da und es funktioniert und es ist billig. Allerdings sehen wir auch, wir haben das ja in den vergangenen Jahren bei der Swisscom auch gesehen, dass diese Versuche, das letzte bisschen aus dem Kupferkabel rauszukitzeln, ja, mit G.Fast zum Beispiel, da kommt man irgendwann tatsächlich dann auch mal an die Grenzen der Physik. Gut, das haben wir früher auch schon gesagt. Dann kamen schlauere Modulationen dazu etc. Aber man kommt wirklich schwer in den Bereich, jetzt wird es wirklich kompliziert, noch viel mehr Bandbreite auf die Kupferleitung zu legen. Und den Aufwand, den wir dafür treiben müssen, der rechtfertigt sich dann nicht mehr und wir können gleich auf die Glasfaser gehen. Und das ist halt die Frage, wann ist genau dieser Punkt erreicht, wo das Festnetz, so, also wo der Kupfernetz so dermaßen ausgelutscht ist, dass es mehr Sinn macht, auch ökonomisch mehr Sinn macht, den Glasfaserausbau voranzutreiben. Und ich glaube, wir sind an diesem Punkt jetzt angekommen.
Ja.
Also von daher ja, ich glaube, man kann drüber schreiben, DSL ist tot, lang lebe die Glasfaser.
Wobei ich dazu noch zu bedenken geben will, ähnlich wie jetzt bei der Frage, soll ich jetzt in-house Glasfaser verlegen, ja, nein. Also zumindest in Deutschland ist es ja noch so, als ein Familienhausbesitzer muss man ja dann gucken, wie man das Glas in sein Haus reinkriegt. Und das ist halt auch noch ein großes Hemmnis. Also wir hätten die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss zu kriegen. Die Jungs haben natürlich sofort gesagt, yo, ich bin dabei. Habe ich gesagt, okay, wenn ihr die 2.500 Euro Baukostenzuschuss bezahlt, dass das Ding dann auch bei uns im Keller landet, gerne.
Ach, das kostet so, bei euch nur 2.500? Könnt ihr ein paar?
Nein, das wäre dann wirklich nur für den letzten Weg. Ich weiß nicht, was jetzt der Anschluss an sich eventuell noch gekostet hätte, aber wirklich nur um diesen letzten Weg vom Gartenzaun bis ins Haus reinzukommen. Und da ist dann halt der Leidensdruck doch noch nicht so groß, dass man sagt, die 300 sind jetzt so unterirdisch, dass ich da bereit wäre, das zu zahlen. Also das ist auch immer wieder die alte Frage, was ist es mir wert? Brauche ich es wirklich? Wie dringend brauche ich es? Wie groß ist der Leidensdruck?
Genau, das ist bei uns in Deutschland nochmal ein etwas anderes Thema, weil wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kein starkes oder keine weite IPTV-Verbreitung haben. Wir wissen das ganz stark aus der Schweiz, dass die Swisscom und die Sunrise und alle anderen ja auch ganz tolle IPTV-Plattformen haben mit super Angeboten, mit viel HD, mit sehr breiten Streams teilweise. 25 M, wenn ich mich erinnern kann, war mal so ein SRF1-Stream, den ich mir da angeguckt habe und analysiert habe und so. Das ist alles ganz toll, braucht aber viel Bandbreite. Wir haben deutsches Fernsehen, wir bezahlen relativ viel Kohle direkt an die und es ist alles free to air, ob man es jetzt gucken will oder nicht. Aber wir haben halt diesen großen IPTV-Druck nicht, weil die meisten Fernsehnutzer tatsächlich terrestrisch gucken, DVB-T, DVB-C, DVB-S etc. Also die Transportwege von Fernsehen laufen anders. Das nimmt viel Druck weg. 25 Mbit pro Stream heißt, bei 2 Streams brauche ich VDSL. Bei 3 Streams brauche ich schon einen ordentlichen VDSL-Vectoring-Anschluss. Und genau das haben wir nicht. Und deswegen haben wir die Situation, wie Gordon sie beschreibt. Wir haben 200, 300 Mbit DSL-Anschlüsse mit 35B von der Deutschen Telekom. Und es funktioniert gut. Wir brauchen diese Bandbreite extra nicht, weil es die Anwendung bei uns im Heimnetz eben nicht unbedingt beschleunigt. Und diese extra 700 Mbit bis zum Gigabit-Anschluss, brauche ich die wirklich? Und macht es irgendwas besser? Und will ich dafür 2.500 Euro ausgeben? Das überlege ich mir dann schon. In der Schweiz, in anderen europäischen Ländern ist es halt so, ich habe halt deutlich mehr Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann auch noch mal eine Glotze in der Garage anschmeißen und habe dann keine Probleme mit Bandbreite mehr.
Eine Frage, die uns auch mehrfach erreicht hat, unter anderem auch aus Deutschland, ist, dass wenn durch das Dorf oder durch die Stadt Glasfaser gezogen wurde, auf der Straße, teilweise Nebenstraße oder genau gerade vorne dran, dass wenn die Kunden anfragen, ob man da jetzt sich nicht einfach auch eine Leitung ziehen könne, natürlich schon nicht alleine, sondern von Spezialisten, ist das so extrem aufwendig, neue Häuser zu bespielen, wie teilweise die Provider oder die Anbieter da sich kompliziert stellen?
Ich glaube, das Komplizierteste, was wir in den letzten Jahren so unternommen haben, alleine der Aufwand, wie vorhin ja schon angesprochen, den die Provider getrieben haben, um genau das zu vermeiden, dass neue Kabel in die einzelnen Wohneinheiten gezogen werden müssen, zeigt, wie schwierig das am Ende ist. Da gibt es nicht nur diese ganzen klassischen Themen wie Straße aufreißen und Co. zu beachten, da gibt's ja mittlerweile moderne Methoden wie Trenching und so weiter, sondern wir haben auch Probleme in der Förderung mit Überbau, also kriege ich eine Glasfaserleitung über ein Wohngebiet rübergezogen, wo schon Gigabit DOCSIS ist zum Beispiel, kriege ich das denn trotzdem noch gefördert? Wie komme ich unten ins Haus rein? Komme ich an der richtigen Stelle raus? Beschädige ich auf dem Weg vielleicht irgendeine Leitung? Und wir reden jetzt ja hier nicht von klassischen Baggerarbeiten, wo also irgend so ein Riesenteil ankommt, den ganzen Garten aufreißt, eine Leitung reinzieht und da alles wieder zumacht, sondern in der Regel wird das ja mit modernen Methoden unterirdisch quasi bis zu einer entsprechenden Stelle geführt. Aber natürlich kann bei solchen Sachen auch was daneben gehen. Wenn ich eine Glasfaser in den Keller reinlege, bedeutet das, dass zum Beispiel die Wand, die da durchbrochen werden muss, da kann halt auch dann Wasser durch, ne, wo eine Glasfaser durchkommt. Und all solche Sachen müssen baurechtlich geklärt werden. Da muss dann Verträge gemacht werden mit den entsprechenden Leuten, dann braucht man die Maschinen dafür. Davon gibt's nicht unendlich viele, dafür braucht man Straßenbauer. Es ist unheimlich anstrengend und unheimlich kompliziert und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das eine der großen baulichen Herausforderungen ist, die wir in den letzten Jahren hatten, dass wir eben Glasfaser ziehen können, denn so einfach wie man sich das vielleicht als normaler Mensch vorstellt, der eine Stromleitung im Garten vergräbt, um da irgendwie eine Beleuchtung in den Baum zu legen oder so. So leicht ist das Verlegen von der Glasfaser eben doch nicht, insbesondere dann, wenn es Bestandsbauten sind. Bei Neubauten ist natürlich alles viel einfacher, aber in ein 200 Jahre altes Haus irgendwie in den Keller zu gehen und da eine Glasfaser hochzuziehen in einzelne Wohnungen, das ist eine ganz andere Hausnummer.
Oder wie Gordon vorher gesagt hat, eben so niemals zu vergleichen mit einem Ethernet-Kabel, das man da schnell irgendwo hinhängt oder ranbohrt.
Ja, die Verlegekabel, die für Provider-Installationen oder Netzbetreiber-Installationen verwendet werden, sind natürlich auch ein bisschen anders gestrickt und ein bisschen robuster als das, was man so normalerweise in einem Datacenter verwenden würde. Aber trotzdem, ich glaube, der normale Mensch, der sich, also wie wir jetzt, der so mit Bauarbeiten nicht viel zu tun hat, der unterschätzt das leicht, wie viel Aufwand tatsächlich dahinter steckt, ne, und auch wie viel Behördenkram dahinter steckt. Da sind wir ja ganz groß, aber die Schweiz ist ja nicht weit dahinter, was sowas angeht, was Planung angeht und so. Und deswegen, ich glaube schon, das ist eine extreme Aufgabe.
Ja, also ich erinnere mich daran, wo wir das Haus gebaut hatten, unseres, und wo es halt um diese Standardsachen ging, wie Strom, Abwasser, diese Anschlüsse, was das für einen auch Behördenaufwand war, einfach diese Genehmigung zu kriegen, dass jetzt da unter der Straße was durchgeführt werden darf, dass da irgendwo was aufgemacht wird. Das ist ja genau der Punkt. Das muss alles beantragt werden, das muss sichtfach geprüft werden, weil man darf ja nicht einfach so im öffentlichen Straßenland mal ein Loch buddeln und sagen, ich mache jetzt da mal einen Kabelabzweig und hoffe, dass das alles gut geht.
Ja. Genau, ich glaube, wenn man historisch nochmal guckt, historisch ist gut gesagt, aber Google Fiber hat das in Amerika erlebt. Die hatten dann moderne Methoden verwendet, nämlich Trenching. Also Trenching ist mit einer großen Sägeblatt einmal über die Straße fahren, Glasfaser reinlegen und ein bisschen Mumpe obendrauf, damit die Straße wieder zu ist. Und da gab es erhebliche Proteste von allen möglichen Seiten gegen, weil die Straßen danach halt aussehen wie Kraut und Rüben, weil überall Schnitte drin sind, weil teilweise die Asphaltdecken danach kaputt waren etc. Und gerade in der Schweiz, ne, wenn da halt Winterdienst angesagt ist und man in Solothurn irgendwo die Straßen wieder schick machen muss in die Berge hoch, da wird's dann halt schon mal lustig, wenn man dann auf einmal mit dem Räumfahrzeug an so einer Stelle hängen bleibt. Alles nicht gut. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut und richtig, dass da auch ein bisschen drauf geguckt wird, wie wird die Glasfaser eingebracht und wird die nachhaltig eingebracht. Denn es hilft ja auch nichts, wenn wir den Ansatz verwenden, den viele osteuropäische Länder verwenden und einfach die Glasfaser außen an den Hauswänden lang führen. Dann kommt der erste Schnee, der erste Frost, der erste Eisregen und die ganzen Leitungen liegen wieder auf dem Boden und nichts funktioniert und es muss danach tagelang neu gespleist werden. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das muss ja irgendwas sein, was auch über längere Zeit zuverlässig funktioniert. Und das ist ja gerade der Vorteil der Glasfaser. Sie ist so störunanfällig, es sei denn, man hackt mit dem Bagger durch oder man legt eine oberirdische Leitung und irgendwer fährt mit dem Auto dagegen und die Leitung reißt. Das ist halt nicht Sinn der Sache.
Gewissen Ordnung hat Sinn, definitiv, ja.
Ja, es gibt Grenzen, aber ja, da gebe ich dir recht. Ja, vielleicht übertreiben wir es teilweise ein bisschen in Europa, in Westeuropa. Aber ich glaube, wir haben auch gute Gründe dafür, das etwas komplizierter zu machen.
Auf lange Sicht kommt was Gutes bei raus.
Definitiv, es soll ja auch lange halten. Genau. Dann danke ich euch beiden für den Einblick in das Thema Glasfaser. Ich glaube, die Hörer, Hörerinnen konnten da einiges mitnehmen.
Sehr gerne. Wir danken für die Gelegenheit und hoffen auf das nächste Mal.
Ja, da schließe ich mich an.
Sehr gerne. Ja, komme ich gerne wieder auf euch zurück und bedanke mich bei euch. Merci.
Ja. Danke. Tschüss.
Ciao.
Das war es jetzt, unsere Sonderfolge zum Thema Glasfaser. Jetzt hoffe ich, habt ihr einiges mitnehmen können für den Fall, dass ihr noch keines habt und oder schon habt und nicht wisst, was für Möglichkeiten ihr da habt. Gerne dürft ihr natürlich auf dem pokipsi.ch Blog auch nachlesen. Da habe ich einige Produkte aus dem Hause AVM, Fritzboxen oder Frix Repeater getestet. Was ich bis anhin leider noch nicht direkt testen konnte, war eine direkte Anbindung an eine Glasfaserbox, liegt einfach daran, dass mein Provider, der mir zwar Glas ins Haus bringt, der mich leider mit einem Routerzwang da einengt und mir dazwischen, also zwischen meine Fritzbox, noch eine Huawei-Box hängt, die eben nicht so viel Lustiges kann, wie ich das gerne hätte. Aber generell bekommt ihr da einen kleinen Einblick eben in die Welt von AVM, in die Möglichkeiten mit dem, was da noch alles hinten dran ist. Am besten mal ein bisschen stöbern, wenn ihr das nicht eh schon lange getan habt. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Kommentare, Rückmeldungen, Feedback etc. Einfach unten in die Kommentarspalte schreiben, über Social Media oder E-Mail. Ihr wisst ja die ganzen Wege, wie ihr uns erreichen könnt damit. Ich bin ja mal sehr gespannt, wer von euch alles schon Glasfaser hat und oder bald schon bekommen werdet und dann natürlich, was ihr dafür Möglichkeiten einsetzen werdet, um das in euer Haus zu bekommen. Besten Dank fürs Einschauen und wenn ihr mögt, gerne den Podcast natürlich abonnieren im Podcatcher eurer Wahl und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Pokipsi. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.